René Sehi ist da, herzlich willkommen.
Ja, danke.
Wie fühlst du dich?
Die Einladung. Ich fühle mich gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, positiv aufgeregt. Das ist mein erster Podcast tatsächlich.
Oh, super. Ja. Warum bist du aufgeregt?
Ich bin aufgeregt, was mich jetzt erwartet, wen ich da jetzt kennenlerne.
Was ist das Tolle an diesem Medium?
Ach, es ist einfach, du kannst es während der normalen Tätigkeiten, während dem Autofahren, kannst du Podcasts hören, wenn du Wäsche zusammenlegst, ja, und kannst dich informieren. Das finde ich einfach toll.
Professor Werner Thiel hier in Mainz aus Kaiserslautern, herzlich willkommen.
Danke.
Wie fühlst du dich?
Ja, gut. Ist nett hier.
Wann ist es ein gutes Gespräch für dich?
Wann ist es ein gutes Gespräch für mich? Wenn ich was lerne, das Gegenüber, wenn es eine angenehme Atmosphäre hat, wenn man sich nicht angiftet natürlich, also ja.
Dann wünsche ich viel Spaß.
Danke.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Willkommen zu einem neuen Blind Date hier bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Mir gegenüber sitzen heute zwei Herren, die beide noch nie in einem Podcast waren und sich hoffentlich auch nicht kennen, damit wir hier ein ganz tolles Blind Date haben. Ich darf euch vorstellen, René Sehi, das ist Professor Werner Thiel. Professor Werner Thiel, René Sehi.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Jetzt ist natürlich für uns die wichtigste Frage, kennt ihr euch?
Nein.
Nein.
Echtes Blind Date.
Nein, echtes Blind Date.
Dann wollen wir mal auflösen. Vielleicht magst du, Werner, beginnen. Wer bist du? Was machst du?
Ja, Werner Thiel. Ich komme ursprünglich aus München, habe da mal Chemie studiert vor langer Zeit und habe halt so den Weg in die Wissenschaft dann gefunden und bin seit 2004 hier an der RPTU in Kaiserslautern, jetzt RPTU Kaiserslautern-Landau, ja, Professor für Chemie. Und seit 4 Jahren auch Vizepräsident für Forschung und Technologie an der Uni.
Mhm. Spannend. Ja, René See ist mein Name. Ich komme selbst aus Kaiserslautern tatsächlich.
War das schon mal eine Gemeinsamkeit?
Ich habe mit meinen Mitgesellschaften ein Unternehmen gegründet in Mainz. Datamotor heißt das Unternehmen. Mhm. Dann werden wir gleich nochmal drauf kommen. Ich habe in Worms studiert, habe an der De Montfort University in Leicester promoviert und nach der Promotion dann eben dieses Unternehmen gegründet.
Mhm. Und die nächste Regel, die wir aufgestellt haben, ist, dass unsere Gäste sich ein Geschenk mitbringen müssen, wohlweislich, ohne dass ihr wisst, wem ihr dieses Geschenk überreicht. Was habt ihr mitgebracht? René, vielleicht magst du beginnen und dabei auch ein Stück erstens beschreiben, aber auch erzählen, was das vielleicht ja mit dir und deiner Arbeit zu tun hat.
Genau, also tatsächlich ist das Unternehmen, was wir haben, Datamotor, ist ein Softwareunternehmen. Das heißt, es ist mir schon relativ schwer gefallen, ein passendes Geschenk auszusuchen. Ja, ich konnte keinen Wein mitbringen, obwohl ich gern Wein trinke. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Mhm. Das ist ein neuronales Netzwerk. Beschreiben, es ist ein Bild eingerahmt in einem schwarzen Bilderrahmen, darauf zu sehen ist ein neuronales Netzwerk. So, was hat das mit Datamotor zu tun? Datamotor ist eine Decision Intelligence Plattform. Wir nutzen künstliche Intelligenz, indem wir Daten auswerten mithilfe künstlicher Intelligenz in verschiedenen Ausprägungen, mhm, und die Analyseergebnisse für die Entscheider in den Unternehmen, insbesondere Handels- und Konsumgüterunternehmen, so aufbereiten, dass sie darauf basierend bessere und schnellere Entscheidungen treffen können. Mhm.
Kannst du mal ein Beispiel für diese Entscheidungen nennen?
Also, das sind typischerweise, geht es um Marketingentscheidungen, Produktentwicklungsentscheidungen. Also was wir tun ist, wir werten beispielsweise Customer Reviews von Online-Shops aus auf Basis von Produktmerkmalen. Mhm. Also wir sagen dann nicht, die Kunden sind mit deinem, nehmen wir das Wasserglas, zufrieden oder unzufrieden, sondern wir sagen, mit welchen Produktmerkmalen sind die Kunden unzufrieden, sind die Kunden zufrieden und was sind Produktmerkmale, die den Kunden dabei wichtig sind. Um dann zu sagen zu können, okay, in dem Produktmerkmal, wenn wir das Glas nehmen, ist es das Handling beispielsweise, das ist den Kunden besonders wichtig. In dem Produktmerkmal ist mein Produkt besonders gut, also ist das mein USP, den ich hervorheben sollte.
Mhm. Gehen wir gleich mal in die Tiefe, mhm, aber vorher kannst du das Geschenk übergeben.
Sehr gerne. Bitteschön.
Vielen Dank. Sehr schön.
Super. Was hast du mitgebracht, Werner?
So, kann man, Mikro wieder eingerichtet. Ja, ich habe eine Glasapparatur aus der Chemie mitgebracht, weil in meinem jetzigen Amt Vizepräsident, da gibt's nichts außer Akten und E-Mails und so. Die sind nicht so greifbar, aber das ist eine Glasapparatur aus der Chemie. Ist eigentlich noch von meinem Vorgänger und steht so ein bisschen für Oldchem. Ich finde es aber, es ist handwerklich sehr schöne Arbeit. Also das ist ein Reaktor, für eine Bestrahlungsapparatur. Da kommt da eine sehr helle UV-Lampe rein. Die wird hier gekühlt, wassergekühlt. Und da drin, also in dem äußeren Mantel, findet die Reaktion statt. Das ist für mich so ein Beispiel für so ein bisschen Oldcam, weil das Zeug verbraucht Kühlwasser ohne Ende, das Zeug verbraucht Strom ohne Ende für diese Quecksilberlampe, die da drin steckt. Und wir machen es heute anders im Moment. Ja, also wir hoffen, dass wir ein bisschen Energie und CO2 gemäßigter auftreten in der Chemie. Das ist ja durchaus vernünftig, weil da wird sehr viel Energie und eben auch CO2 dann Energie verbraucht und CO2 freigesetzt. Und ich finde es ganz nett. Also das ist komplett aus Glas und halt vom Glasbläser gemacht vor vermutlich 30 Jahren. Und man kann es, glaube ich, für verschiedene Dinge auch einsetzen. Also wenn man da unten so einen Halter dran baut und da Lampen reinbaut, dann kann man, glaube ich, eine ganz coole Leuchte vielleicht draus bauen. Oder man kann es auch, wenn man unten die eine Öffnung verschließt, so als kleine Vase verwenden für eine Rose oder zwei oder so.
Wir werden ja in den Social Media Kanälen dieses Foto dann auch von dieser Apparatur zeigen. Das heißt, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Ideen habt, wie man es heute noch verwenden kann, dann schreibt gerne in den Kommentaren. Sehr schön.
Sehr gut. Ich bin ein ganz großer Heimwerker, von daher.
Ja, ah, okay. Genau. Also ich glaube, das ist so als Basis, um da draus was zu bauen, ist es ganz gut. Ja.
Sehr schön. Vielen Dank.
Und ich habe mich auch gefragt, wie viel gibt's davon noch?
Das, glaube ich, war die vorletzte jetzt. Aber da wir die Art von Chemie nicht mehr machen und ja, das wäre schade, das jetzt irgendwie in die Tonne zu treten oder jetzt zum Glasbläser zu geben und diese einzelnen Bauteile dann auseinanderfummeln zu lassen, wo wahrscheinlich auch die Hälfte kaputt geht. Da finde ich, das ist das Geschenk ganz gut geeinigt.
Jetzt, wo ihr so ein bisschen geframed seid, was der andere macht, was interessiert euch, René? Welche Fragen hast du?
Was ist denn dein Schwerpunkt bei der Chemie? Also tatsächlich bin ich einer, der Chemie in der Schule abgewählt hat.
Das ist total schade. Das ist so ein spannendes Fach, finde ich.
Ja. Aber in welchem Bereich forschst du und arbeitest du denn?
Bei mir war es ganz anders. Ich hatte in der 9. Klasse zum ersten Mal Chemie und das war irgendwie mein Fach. Und ich bin sehr froh, dass ich es dann auch studiert habe. Wir arbeiten im Bereich der Katalyse. Also kennt man aus dem Auto, da ist unterm Boden sozusagen am Ende vom Auspuff noch so ein Katalysator dran, der dann die Stickoxide und Restkohlenwasserstoffe dann halt zu Stickstoff und CO2 umwandelt. Mhm. Das gibt's aber auch sehr viel häufiger in der Chemie. Man braucht praktisch für fast jede Reaktion irgendeinen katalytischen Schritt. Die meisten Produkte, die wir aus der Chemie bekommen, und das ist fast alles, wenn du dich hier im Raum umschaust, ist das eigentlich alles aus chemischen Produktionen gemacht, basieren irgendwo auf mindestens einem katalytischen Schritt. Und wir gucken halt in meiner Arbeitsgruppe, dass wir einerseits diese Reaktion verbessern, aber auch verstehen, warum die überhaupt laufen, wie so ein Katalysator eigentlich wirkt. Ja, und das ist so eine Kombination aus Materialchemie und viel präparative Chemie, also stehen im Labor und dann Verbindungen machen und viel Spektroskopie, also Analytik.
Jetzt hast du ja vorhin schon Oldcam gesagt und lehrst dieses Fach schon eine Weile, forschst schon eine Weile. Wo entwickelt sich Chemie hin? Also wo ist so eine Zukunftsrichtung auch? Oder was hat sich auch vielleicht drastisch geändert in den letzten Jahren?
Ja, drastisch geändert hat sich, glaube ich, die Einsicht, dass man schon darauf achten muss, dass der CO2-Fußabdruck auch auf dem Gebiet deutlich niedriger wird. Die Chemie ist ja im Prinzip erdölbasiert oder erdgasbasiert jetzt die letzten 10, 20 Jahre, 30 Jahre. Und wir nutzen sozusagen fossile Rohstoffe, die irgendwann mal vor grauer Vorzeit entstanden sind und verwandeln die am Ende irgendwo in Abfall und CO2, ja, am Ende der Lebenskette. Die haben die natürlich in der Zwischenzeit sehr viel nützliche Dinge getan. Das ist völlig unbestritten, aber es ist im Endeffekt eigentlich schon ein sehr großer Fußabdruck, den wir dabei auf unserer Erde hinterlassen. Und ich glaube, wir müssen uns sehr viel mehr um Recycling, Kreislaufwirtschaft kümmern. Wir müssen gucken, dass wir Elektrizität als Energieform in die Chemie bringen, dass wir grünen Wasserstoff bekommen. Nur dadurch werden wir im Endeffekt unseren Fußabdruck in dem Gebiet bisschen verringern können oder deutlich verringern können, hoffentlich. Ja.
Jetzt hast du ja gehört, was René macht. Was interessiert dich?
Ja, mich interessiert im Bereich KI eigentlich immer da, das, woher die Daten kommen. Also woher kriegt ihr eure Daten, wenn ihr sozusagen einem Glasproduzenten sagt, also euer Glas, das hat die richtige Griffigkeit, das findet der Kunde gut. Also ja. Das ist ja ein spezielles Produkt. Wie kann ich da mit KI rangehen? Das würde mich mal interessieren.
Also wir nutzen KI für die Analyse der Daten. Mhm. Super Frage, wie kommen die Daten da überhaupt rein? Das ist ein bisschen Use-Case-abhängig, was wir denn für eine KI nutzen tatsächlich, also was für eine Art von Algorithmen wir nutzen. Also beispielsweise für die Analyse von Textdaten, nehmen wir entsprechend, haben wir eigens entwickelte Large Language Models, die wir da nutzen. Wie ChatGPT, nur eben rückwärts. Also ChatGPT produziert die Daten, wir analysieren die Daten in einer verlässlichen Form, weil das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Wenn du in ChatGPT einen Prompt eingibst, dann kommt da immer wieder was anderes raus. Bei uns kommt dann immer wieder das gleiche Ergebnis raus, wenn du Daten analysierst. Das ist immer verlässlich dann in dem Moment. Aber das andere ist, wie kommen die Daten rein? Bei dem Use Case ist es tatsächlich so, dass wir eigene Webcrawler haben und ziehen diese Daten aus Online-Shops in dem Moment ab. Also wir nutzen diese Daten, diese Reviews aus den Online-Shops, die Kunden hinterlassen haben und analysieren genau diese für das Unternehmen.
Also die Bewertungen letztendlich.
Die Bewertung, die Kundenbewertung, genau. Mhm. Also ein Kunde schreibt ja dann typischerweise, das Glas ist vielleicht ein blödes Beispiel, nehmen wir den Bilderrahmen, der gefällt mir gut, das Material ist gut, aber der Verschluss ist ein bisschen umständlich, da komme ich nicht gut klar. Und dann kristallisiert sich eben raus, was sind denn Kriterien, die den Kunden dabei wichtig sind. Also worauf legt der Kunde Wert? Ist es, dass vorne Plexiglasscheibe hat? Oder will der Kunde eben eine Glasscheibe? So. Und das sind eben Produktmerkmale, die du aus dieser Analyse eben rausfinden kannst. Das ist natürlich abhängig. Das ist anders bei einem Bilderrahmen als bei einem Wasserglas oder bei einer Wasserkaraffe oder bei einem Stuhl. Aber letztendlich ist es die gleiche Logik dahinter.
Letztendlich ist das vielleicht auch abhängig von dem kulturellen Hintergrund von den jeweiligen Kunden, oder?
Oh ja, gut.
Bei bestimmten Produkten könnte ich mir zumindest mal vorstellen.
Unter Umständen, aber durch die Menge kristallisiert sich da eine klare Meinung raus in dem Moment. Ne? Das ist ja eben dann der zentrale Unterschied. Du hast halt einen Riesenschatz an Kundenwissen, den du eben auf herkömmliche Methoden, also das zu lesen, ist einfach nicht möglich, weil es einfach viel zu viele sind. Und das manuell und dann in dem Moment auch objektiv bewerten zu können, ist auch nicht möglich, weil das schaffst du allein einfach nicht.
Ich habe mich eher gefragt, gibt es so viele Kundenbewertungen? Also ja, für bestimmte Produkte weiß ich das. Oder anders gefragt, Unternehmen, die nicht digital stattfinden oder keine digitalen Kundenbewertungen haben, können eure Dienstleistung nicht nutzen?
Also diese eine Dienstleistung könnten sie nicht nutzen, aber man muss sich dann immer vor Augen führen, bin ich nur an den Kunden interessiert, die mein Produkt kaufen oder auch an meinen Wettbewerberkunden. Mhm. Also tatsächlich, wenn ich jetzt für meine Produkte relativ wenige Bewertungen habe, was ja typischerweise in Online-Shops bei gewissen Marken durchaus der Fall ist, ist es durchaus interessant, was schreiben die denn über die anderen Kunden, über die anderen Marken, über die anderen Produkte, um da rauszufinden, okay, wie sollte ich denn meine Produkte designen, damit es die Kunden anspricht oder wo lassen die Wettbewerber, hinterlassen die Lücken, ne? Welche Produktmerkmale füllen die nicht gut aus?
Jetzt ist ja, KI gilt ja immer so als der Game Changer. Was changed? Inwieweit seid ihr ein Game Changer? Was verändert ihr mit eurem Unternehmen?
Also mit diesem einen Punkt verändern wir, dass wir dem Unternehmen ermöglichen, eben ein tiefgreifendes Kundenverständnis aufzubauen, was auch handlungsorientiert ist. Weil die Frage ist ja immer nach der Alternative und wie Unternehmen da typischerweise in der Zeit vorher rangegangen sind, ist, sie haben eine Marktforschung gemacht, insbesondere mit Fokusgruppen. Das heißt, du hast dann 10, 20 Personen vor dir sitzen, diskutierst mit denen, was sind so deren Wünsche, Erwartungen bezüglich auf gewisse Produkte in verschiedenen Kategorien. Am Ende ist das A, sehr teuer, es ist kaum handlungsbezogen.
Es kostet viel Zeit.
Es kostet wahnsinnig viel Zeit, es ist nicht handlungsbezogen, weil was machst du dann konkret mit deinem Ergebnis? Und du kannst nicht nachhalten.
Und die Crowd ist auch ziemlich klein, weil man
richtig,
kann
nicht repräsentativ,
extrem groß machen.
Genau, und das ist durchaus ein Gamechanger, weil du dann kundenzentriert eben entscheiden und auch handeln kannst. Und das ist in meiner Sicht in der aktuellen Zeit wo sich Kunden immer individueller verhalten, ein riesen Thema.
Das heißt, du könntest auch für die RPTU analysieren, wie die Studierenden und die WissenschaftlerInnen die Uni bewerten?
Ja, prinzipiell schon, müsste man halt definieren, was sind die Attribute, die genau. einen interessieren dabei ja. und eine Datenquelle identifizieren, die daraufhin passt und dann ja.
Ja.
Ja, wäre cool. Also es gibt natürlich ganz viele so Studierendenportale, wo man seine Meinung kundtun kann, die mehr oder weniger gut genutzt werden. Ich glaube, was für uns wesentlich wichtiger wäre, wäre sozusagen, welchen Wirkungskreis bekommen wir überhaupt mit unseren Maßnahmen, die wir machen, zum Beispiel um Studierende zu werben. Also wie weit lässt sich sowas streuen? Ist es überhaupt vernünftig, was wir machen? Streut es weit genug und so weiter? Diese Fragen, die wären für uns schon.
Die Kommunikation?
Also in der Kommunikation, genau. Also kriegt das sozusagen auch an die Adressaten, die gegebenenfalls bei uns studieren wollen. Finden die das gut, was wir da machen, oder finden die das langweilig? Also diesen Background mal aufzuarbeiten, das fände ich schon mal gut.
Also das wäre so typischerweise so eine Wirksamkeitsanalyse ganz von Marketingmaßnahmen
genau. dann genau, in dem Moment. Genau. Also ich glaube nicht, dass man das einfach nur an Klicks oder sowas festmachen kann. Da muss man schon ein Stück weit tiefer reinschauen. Ja. Also Klick heißt ja erstmal nur, dass geklickt wurde und nicht, ob die Person, die da geklickt hat, das dann auch gut findet, was dann erscheint für sie bei dem Klick.
Oder das ist natürlich schwierig, weil jetzt gerade im digitalen Umfeld, wir bewegen uns da immer vor der Login- oder Bezahlschranke dann in dem Moment. Ja, also das heißt im legalen Raum. Das ist ja auch immer ganz wichtig, nochmal zu sagen. Und das heißt, du kannst jetzt nicht das tatsächlich diese, wir können Posts analysieren, wir können auch Daten aus sozialen Netzwerken in die Analyse mit einbeziehen, das ist alles möglich. Die Frage ist, kriegst du das dann auf bestimmte Personen gematcht? Und das ist, glaube ich, für deinen Zweck dann unter Umständen relativ wichtig, also für diesen Einsatzpunkt, ne?
Ich weiß eigentlich nicht, ob das auf Personen gematcht werden sollte. Also du meinst jetzt von unseren Kunden sozusagen, ja. also unseren Studierenden,
genau.
da würde ich eigentlich so eine Crowd-Meinung würde man schon, okay. fände ich ja, schon mal gut. Ja, also es gibt natürlich immer spezielle Meinungen von Einzelpersonen, aber ich glaube, so die große Frage nach der, ich setze mal in Anführungszeichen, nach der Stimmung in Bezug auf die Uni, das wäre interessant.
Ja, das ist doch durchaus machbar. Also wir können auch, das war sozusagen der erste Schritt in Richtung dieser Anwendung für künstliche Intelligenz, die ich eben beschrieben habe, dass wir aus Reviews verschiedene Emotionen rauslesen können, wie die Zufriedenheit oder die allgemeine Stimmung, also Sentiment, positiv, negativ, neutral, aber eben auch Emotionen und auch, was sind denn die Kernthemen, die da besprochen werden, ne? Was sind
ja,
so die,
genau.
Die Schlagwörter, um die es geht tatsächlich. Ja, also sowas ist durchaus denkbar, ja.
Jetzt bist du ja, Werner, auch Vizepräsident für Forschung an der RPTU. Kannst du zu dem Bereich nochmal was sagen? Was ist da deine Aufgabe? Inwieweit hat sich auch Forschung verändert? Und wie wichtig ist Forschung weiterhin für den Standort Rheinland-Pfalz und Deutschland?
Ja, Forschung ist total essentiell. Also ich glaube, ohne Forschung wird so ein ressourcenarmes Land wie Deutschland nicht weiterkommen. Ja, also wir können eigentlich nur darauf bauen, dass wir intelligente Köpfe produzieren, die dann im Prinzip für uns Innovationen anstoßen, Entwicklungen anstoßen und die dafür sorgen, dass wir da immer vielleicht einen Schritt oder zwei Schritte, wenn es gut läuft, den anderen voraus sind. Am Ende ist es einfach auch eine Frage, wie sichern wir unseren Wohlstand für die Zukunft? Genau. Forschung am Standort Kaiserslautern, also Aufgaben des Vizepräsidenten. Ja, ich versuche mehr oder weniger Leute, die schon intrinsisch für Forschung brennen, sich interessieren, zusammenzubringen, um größere Projekte hinzubekommen. Und das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite versuche ich auch sozusagen ein Qualitätssicherungssystem im Bereich der Forschung nicht zu implementieren, weil wir haben es implementiert, sondern sozusagen das so zu nutzen, dass wir da eine klare Vorstellung haben, wo gut geforscht wird, wo vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf ist. Das sind so die wesentlichen Dinge, die ich, glaube ich, in meinem Portfolio mache und viele andere kleine Dinge auch noch, ja. Also zum Beispiel Podcasts.
Genau, ja, das ist auch ganz toll. Wie steht's um die Forschung? Explizit auch in Kaiserslautern. Es gibt ja manchmal so eine öffentliche Meinung, die sagt, ah, wir sind gar nicht gut oder alle gehen dann am Ende in die USA. Ich weiß nicht, René kann da vielleicht auch noch was sagen. Was? Und ich bin persönlich, immer wenn ich in Kaiserslautern bin, denke ich, oh, was ist das hier für ein Kleinod? Was würdest du sagen? Du bist ja jetzt schon lange im Geschäft.
Also ich finde, man kann in Deutschland sehr gut forschen, in Kaiserslautern auch sehr gut forschen, weil die Unis unterscheiden sich sehr stark in der Größe vielleicht, aber jetzt nicht in der Qualität der Lehre und sicher auch nicht in der Qualität der Forschung. Die Ausstattung ist sehr gut in Kaiserslautern, die apparative Ausstattung, muss ich dazu sagen. Wir könnten ein bisschen mehr Personalmittel und Sachmittel haben, das ist vielleicht ein Nachteil gegenüber sehr, sehr großen Unis. Aber ich glaube, mit dem, was wir haben, sind wir ziemlich erfolgreich. In den letzten Jahren haben wir relativ große Drittmittelprojekte auch eingeworben. Wir haben 2022, da waren wir zwar noch nicht fusioniert, aber wenn man beide Standorte mal addiert, haben wir über 100 Millionen Drittmittel reingeholt, was ungefähr 40% unseres Gesamtetats ausmacht. Das ist für eine Uni eigentlich schon sehr gut. Ja. Mhm. Also da das freut mich auch total. Also das sieht man auch, dass die Leute wirklich motiviert sind, was zu machen. Mhm. Und ja, was uns vielleicht fehlt, ist sozusagen die Umsetzung von Dingen, die wir rausfinden in Innovation, weil Innovation ist es eigentlich erst dann, wenn es angewendet wird oder wenn man was draus macht. Das ist wahrscheinlich in den USA besser. Das liegt aber auch an der sozusagen am finanziellen Background. Es ist sehr viel mehr Venture Capital in USA unterwegs als bei uns. Ich glaube, es ist sehr viel leichter für Startups in USA an Geld zu kommen als in Deutschland. Mhm. Ist jetzt eine Meinung von mir, aber ich höre das auch von anderen Seiten.
Vielleicht magst du. Du hast ja.
Ja, das teile ich absolut. Also ich meine, es gibt in Deutschland auch Mittel und Wege an Venture Capital zu kommen. Gerade jetzt hier in Rheinland-Pfalz mit der ISB, die auch ein Investor von uns sind tatsächlich.
Ja, und Exist-Programme also, zum Beispiel.
Genau, auch. Also das funktioniert durchaus. Wenn es dann um ganz große Summen geht, wie man das von Unternehmen in den USA oft hört, dann ist es dort sicherlich leichter in dem Umfeld. Ja.
Was brauchst du auch aus der Forschung für euer Unternehmen? Welche Rolle hat vielleicht auch Forschung bei euch gespielt?
Ja, also wir sind auch tatsächlich gerade mit der Hochschule in Mainz gut vernetzt. Lassen uns da immer wieder, suchen da gemeinsame Projekte, die wir da vorantreiben können, auch Studienarbeiten beispielsweise. Das ist für uns dann ganz interessant, die auch zu betreuen. Meine Mitgründer haben auch so einen sehr starken Fuß in der Tür, wenn es um die Forschung geht. Forschung auch Lehre. Also alle haben auch Lehraufträge an Hochschulen und oder der Jörg ist ein Professor an der Hochschule Worms. Tatsächlich, was du gesagt hast jetzt mit der Forschung in Deutschland, also ich glaube, die Hochschule in Kaiserslautern hat einen super Ruf, gerade in den technischen Bereichen, ne, auch im KI-Bereich. Ja. Also absolut. Wenn es um so Themen geht, also ich komme aus der Managementforschung, das ist tatsächlich in Deutschland nicht so stark. Da ist tatsächlich USA und UK deutlich besser. Ja.
Und würdest du sagen, dieses Management-Thema, das braucht man, um dann zu gründen?
Nicht oder zwangsläufig, man braucht ein bisschen Verständnis davon, wie gehst du an die Sache ran? Ich glaube, bei der Gründung ist auch immer das Thema Marketing super wichtig. Ne? Also klar, wie kriege ich das Produkt letztendlich verkauft? Ja. Und nicht so sehr technikverliebt zu sein und bis aufs kleinste Detail ein Produkt zu entwickeln, das technisch super ausgereift ist, aber am Ende keiner kauft. Ich glaube, gerade diese Vernetzung von Hochschulen und Gründern und Unternehmen, die letztendlich dieses Produkt dann benutzen sollen. Ich glaube, das ist essentiell für den Erfolg von einem Startup. Und wenn die Hochschule das gut hinkriegt, ich glaube, das ist ein Riesenasset dann in dem Moment.
Wie seid ihr an eure Idee gekommen?
Tatsächlich kam unsere Idee aus der Beratung heraus. Ja. Also wir hatten viel Unternehmensberatung gemacht. Das war oftmals strategische Unternehmensberatung, also wie man das kennt, ein quer beschriebenes Papier, und haben dann irgendwann gemerkt, du musst das funktioniert so nicht mehr, diese Schlaumeierei. Das ist nicht, was die Unternehmen wirklich brauchen und was denen weiterhilft, sondern diese Entscheidungen zurückzuführen auf datenbasierte Analysen. Das ist tatsächlich das, wo sich das Ganze hinentwickelt und was wichtig ist, um den Unternehmen auch letztendlich bessere und schnellere Entscheidungen zu ermöglichen. Das war sozusagen die Kernidee hinter der Unternehmung, und daraufhin haben wir das Unternehmen gegründet. Ja.
Was interessiert dich noch an Werner?
Ja, was mich interessieren würde, ist in eurem Bereich, jetzt in der Forschung, im Chemiebereich, nutzt ihr da auch künstliche Intelligenz? Wenn ja, in welchem Feld genau und welche Arten von künstlicher Intelligenz ist da für euch relevant?
Ja, es kommt jetzt relativ stark in die Chemie. Also ich sehe die Entwicklung eher, also historisch würde ich sagen, ist die Chemie ein bisschen außen vor geblieben in dem Bereich. Aber es gibt schon Gründe dafür. Also unsere Datenlage ist relativ komplex. Wir haben einerseits reine Wortdaten, also Veröffentlichungen etc., wo man Text hat, ja, den man verstehen muss oder den eine KI verstehen muss. Dann haben wir aber auch relativ viel experimentelle Daten, die dann in Zahlenform vorliegen. Das ist dann vielleicht in den Text reingemischt worden und sozusagen diese Komplexität von einerseits Textdaten, andererseits ganz harten spektroskopischen und Messdaten und so weiter, das glaube ich ist noch eine Stufe höher als jetzt zum Beispiel eine reine Wortanalyse. Ja, also wenn wie gesagt, in deinem Fall, wenn ein Kunde einen Kommentar abgibt zu einem Produkt, dann kann ich mit einem textbasierten KI-System wahrscheinlich den Sinn sozusagen rausfinden und das dann mit anderen Kommentaren vergleichen. Das ist bei uns ein bisschen schwieriger. Ja, also wenn ich sozusagen einer KI sagen würde, die Veröffentlichung, guck mal rein, vergleich mal die Daten da drin, zwei verschiedene Verbindungen, was leitet man im Prinzip für eine pharmakologische Wirkung aus den Daten ab? Ja, das ist schon extrem komplex.
Ja, ja.
Da glaube ich, da sind wir einfach noch nicht so weit im Bereich der KI. Aber das wird kommen, auf jeden Fall. Also was jetzt stark kommt, ist so Literaturanalyse. Ich habe ein Problem. Guck mal bitte, liebe KI, wo es Literatur dazu gibt. Sortieren wir das mal bitte in Dinge, die für mich relevant sind und die vielleicht nicht so wahnsinnig relevant sind. Ich glaube, da ist man schon auf dem Weg. Ja. Mhm. Also von daher spielt eine Rolle, aber ist noch verdammt viel Entwicklungspotenzial.
Ja, die Frage auch immer, von was für einer KI spricht man. Ne?
Ja,
das
ganz
Thema
genau.
Ist immer so ein bisschen, da ist KI, alles
ja,
klar.
Ja.
So, eigentlich
es
nicht,
gibt halt
nicht
die eierlegende Wollmilchsau.
Nee.
Ja, genau.
Ja.
Merkst du, das habe ich mich vorhin gefragt, als du gesagt hast, es ist eine KI-basierte Managementhilfe, dann präsentiert ihr, ich habe mich gefragt, wird es dann geglaubt? Also vorhin hast du auch so ein bisschen, es gibt so diese Key Opinion Leader, also laute Stimmen, die Bewertungen ja laut geben versus die Crowd, was ja so ein bisschen das Gefühl ist, ist etwas Neutrales, etwas Datenbasiertes. Also wie gehen die dann mit diesen Ergebnissen um?
Also du meinst jetzt die Nutzer dann?
Ja,
in dem Moment.
Also eure Kunden.
Unsere Kunden? Ja gut, die nutzen, die glauben dann schon dran, ja, was wir da zeigen. Und ich meine, du kannst da letztendlich kannst du auch nachlesen, ja, wenn du dem Algorithmus nicht glaubst.
Wenn man sich viel Arbeit macht.
Genau, dann kannst du auch da reinlesen. Also du kannst mit unserer Lösung auch filtern, was sind jetzt alle negativen Kommentare zu einem Produktmerkmal. Und dann kannst du die nachlesen und dann spätestens dann würdest du es wahrscheinlich glauben. Ja. In der Anbahnungsphase ist immer das Thema, dass du lange Zeit konfrontiert wurdest mit dem Thema KI, weiß ich nicht so recht, glaube ich noch nicht so dran. Und
was
dann irgendwann,
das, oder?
Was kostet das? Das auch immer.
Ja.
Oder so. Und dann ist das irgendwann mit ChatGPT so ein bisschen in die Richtung umgeschwenkt, das kann ich doch auch mit ChatGPT machen. So, dann muss ein bisschen eine andere Erklärungsschiene zu sagen, okay, nee, ChatGPT macht was ganz anderes, die machen nämlich genau den Gegensatz und die machen immer, du kriegst immer andere Ergebnisse letztendlich. Also wenn du ChatGPT fragst, sag mir mal bitte den Sinn von dem und dem Kommentar, dann sagt dir den das und wenn du sagst, bist du sicher, dann kriegst du nochmal was anderes. So. Das darf halt in dem Moment nicht sein, weil dann hast du keine klare Analyse mehr von einem Thema. Ja.
Mhm. Vielleicht ist die Frage, auch während du gesprochen hast, dachte ich, vielleicht ist auch was anderes. Das hatte man ja früher mit Marktforschung auch. Wie entsteht Innovation? Also entsteht Innovation daraus, dass ich Kundenbewertung lese? Oder ist das eher ein Zufriedenheitsthema versus Forschung, wo man dann wirklich auf neuen Wegen ist, ohne mich am Kunden orientiert zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Nicht,
ja,
dass
weiß,
ein Bedürfnis da ist, sondern...
Das ist vielleicht auch eine Frage, was man unter Innovation versteht. Also ich denke auch, Innovation ist einerseits so ein ganz stetiger Fluss, ja, wo es im Prinzip immer mal wieder verbessert wird und dann Leute auch was davon haben, dass man es eben besser macht, ja. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer mal wieder Momente, wo irgendwie sowas besonders kommt, ja, und wo es dann einfach einen Sprung gibt und dann macht man auf einem anderen Level weiter. Und von dem Level aus, einem neuen Level, dann beginnt vielleicht wieder so ein stetiger Fluss, wo es halt dieser Sprung nochmal ein Stück weit verbessert wird, ja. Und das sind Dinge, die halt praktisch permanent passieren, ja, und die man dann irgendwie aufnehmen muss und dann sozusagen seine eigenen Ideen dann auch ein bisschen dran ausrichten muss, weil letztendlich läuft auch Forschung so, ja, wir passieren. Das ist ja nicht so, dass da jeder sein Ding wieder ganz von vorn erfindet und versteht, sondern wir bauen ja im Prinzip auf Dingen auf, die vielleicht schon vor 100 Jahren mal gemacht worden sind, ja. Letztendlich kommen aus diesen alten Sachen, aus diesem stetigen Fluss, der in der Chemie gibt es jetzt seit gut 150 Jahren als vernünftige Wissenschaft, das baut halt auf diesen Fluss auf und irgendwann kommt man vielleicht mal an einen Punkt, wo man dann so einen Sprung macht. Ja,
vielleicht auch, weil es neue technologische Möglichkeiten gibt.
Ja, ganz,
ne?
Genau, ja, ja.
Und brauchen wir mehr Fluss oder mehr Sprung?
Wir brauchen beides, ja. Ich glaube, der Fluss, das ist sehr viel auch, der basiert einfach auf Arbeit, letztendlich auch auf einem finanziellen Hintergrund, der also Arbeit ermöglicht. Ja, ich brauche halt Leute. Jetzt in meinem Fach, das ist sehr personal getriggert, ob man da vorwärts kommt oder nicht. Also wenn ich keine Leute habe, dann habe ich niemand, der im Labor arbeitet und dann kann ich auch nicht mehr einen Fluss machen. Genau, das andere, das sind halt vielleicht einfach mal total coole Ideen, irgendwas Verrücktes ausprobiert, woran niemand geglaubt hat, ist jetzt die letzten Jahre immer mal wieder passiert, wo man sich gesagt hat, okay, das ist jetzt mal richtig crazy, dass da jemand draufgekommen ist. Hätte man vielleicht einmal selber draufkommen können, das ist dann wieder ein Sprung oder ein Sprüngchen, das uns vorwärts bringt.
Wird KI uns Sprünge bringen oder eher den Fluss unterstützen?
Ach, ich glaube, es hat uns einen Sprung gebracht.
Mhm. KI selbst ist ein Sprung.
KI selbst ist ein Riesensprung. Ja. Ich glaube, wie du sagst, ne, das ist inkrementelle Entwicklung von Innovationen, ne, dass es stetig bergauf geht, dass es was Neues kommt. Aber ich glaube, durch KI kommen auch nochmal der eine oder andere Sprung, da gehe ich also ganz, ganz stark davon aus. Ja. Mhm.
Welchen Fluss muss Data Motor gehen oder geht ihr? Also wie treibt ihr Innovation in eurem Unternehmen voran?
Dann nehmen wir tatsächlich weitere Use Cases entwickeln, die KI kontinuierlich trainieren. Also das ist, um sie immer besser zu machen, ja, dass du immer zielgerichteter oder immer passgenauer Daten erkennst.
Wie groß seid ihr?
Wir haben 12 Mitarbeiter, 13 Mitarbeiter im Moment. Ja.
Und ihr seid ja nicht nur in Deutschland, ne?
Nee, wir sind international. Also wir haben einen Standort in Deutschland und haben ein eigenes Unternehmen in Tunis, in Tunesien. Mhm. Die entwickeln die Lösung dann letztendlich für uns. Also Datamod ist eine Software-as-a-Service-Lösung. Genau, und in Paris haben wir noch einen Gesellschafter mit einem kleinen Team, ja. Mhm.
Jetzt, wo ihr euch besser kennengelernt habt, ist ja immer ein Ziel dieses Podcasts auch zu überlegen, gibt es irgendwie gemeinsame Ideen, die man entwickeln kann, Ansätze, wo vielleicht dann direkt wieder Neues entsteht. Ist schon was in eurem Kopf entstanden?
Ja, also wie gesagt, in der Chemie ist jetzt die KI noch nicht so extrem etabliert. Das ist gerade was kommt. Also da wäre ich super offen für Ideen, wie man KI-Systeme einsetzen kann. Ich glaube gerade an dem Punkt, den ich vorher erwähnt habe, dass man also einerseits diese stark textbasierten Daten hat und dann einfach auch stark zahlenbasierte Daten hat, das mal zusammenzubringen, das wäre, glaube ich, schon mal ein Ansatz. Aber das ist sehr arbeitsintensiv, da glaube ich, braucht man sehr, sehr gute Ideen glaube ich auch am Ende relativ viel Personal, dass das dann einfach programmiert und auf die Straße bringt.
Jetzt werden, trainiert, ne?
Und trainiert, genau.
Jetzt werden wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer.
Man muss schlau drüber nachdenken, also man muss kluge Entscheidungen treffen, wie man die Daten behandelt und welche Daten man reinbringt. Also an der Datenmenge soll es dann nicht scheitern. Also die ganzen Publikationen, die es gibt, auch die es früher halt nicht elektronisch gab, die gibt es mittlerweile elektronisch. Das ist alles digitalisiert worden. Also da ist im Prinzip ein total großer Datenschatz. Man hat an den Unis in der Regel Zugang zu relativ viel Veröffentlichungen. Da muss man leider dafür bezahlen. Aber gut, man bezahlt dafür, dafür hat man auch den Zugang. Ich glaube, da gäbe es einige Möglichkeiten, diesen Datenschatz noch ein bisschen besser zu heben für uns.
Jetzt werden wahrscheinlich diejenigen, die zuhören, sagen, ja, aber Kaiserslautern hat doch das KI-Institut und so.
Ja, ja. Ja, DFKI ist super gut, ja. Da sind wir auch, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Standort vom DFKI. Das ist ja in Deutschland verteilt auf mehrere Standorte. Ich weiß gar nicht, 6 oder 7, glaube ich. Und der Kaiserslauterner Teil ist schon sehr erfolgreich. Die machen auch was ein bisschen Richtung Naturwissenschaften, also soweit ich informiert bin, Zellerkennung mit KI-Methoden. Das sind aber dann Dinge, die man letztendlich auf Bilderkennungsverfahren zurückführen kann. Und da, glaube ich, sind KI-Systeme schon ein Stück weit fortgeschritten. Auf der anderen Seite sind die natürlich auch sehr stark im reinen Informatikbereich unterwegs, im Verkehrsbereich, in der Medizin und so weiter. In die Chemie rein hat sich da noch nicht so viel getan, aber vielleicht findet man ein Thema. Was jetzt kommt in Kaiserslautern, ist KI und Biotechnologie. Also KI ist ja eines von den zwei Entwicklungsthemen, die sich das Land gegeben hat. Und da sind wir ziemlich gut aufgestellt. Biotechnologie, finde ich, sind wir auch ziemlich gut aufgestellt. Halt anders als Mainz. Mainz ist mehr rote Biotechnologie. Kaiserslautern ist Biotechnologie verknüpft mit Ingenieurwissenschaften. Aber auch in dem Bereich, finde ich, werden KI-Methoden sicher eine große Rolle in Zukunft spielen. Also ich habe irgendwie einen Reaktor, der verhält sich irgendwie. Also da ist zum Beispiel Bakterienkultur oder Pilzkultur drin, die eine Umsetzung macht. Die haben bestimmte Lebensgrundlagen. Wenn man ihnen die nicht bietet, dann sind sie halt tot und produzieren nicht mehr. Und wie weiß ich sozusagen im Voraus, wie sich diese Kultur verhalten wird? Also praktisch die Analyse von irgendwelchen Anormalitäten in dem Bereich. Das kann ich auch auf chemische Reaktionen übertragen. Ja, also finden ja auch in Reaktoren statt. Also wie kriege ich aus den Messdaten bereits im Vorfeld raus, dass jetzt so eine Umsetzung zum Beispiel mit einem Pilz vernünftig funktioniert, dass ich das Produkt in einer guten Qualität kriege, beziehungsweise was muss ich machen, damit, wenn die Gefahr besteht, dass es nicht gut rauskommt, dass ich halt das verhindere und dann entsprechend nachsteuere. Da wären KI-Methoden mit Sicherheit.
Also Prediction-Modelle.
Prediction-Modelle, genau. Mhm. Die werden da mit Sicherheit zuschlagen in der Zukunft.
Wenn du das alles hörst, was für Ideen entwickeln sich bei dir? Da du ja viel anwendungsorientierter.
Ja, tatsächlich. Ja, wir sind anwendungsorientiert. Das ist auch das, was uns tatsächlich auszeichnet, dass es um die Anwendung von KI geht. Nicht um KI als solches, sondern um die Möglichkeiten, die eben KI bietet für die Anwender.
Ja, da wäre ich dir jetzt eine Frage. Vielleicht kann ich kurz zwischengrätschen. Ja, also Prediction-Modelle, ja? Ja. Also irgendein Kunde hat ein neues Produkt. Gibt es eine Methode, das mit was zu vergleichen, was auf dem Markt ist und zu sagen, okay, damit wirst du vielleicht Erfolg haben, es schaut schon gar nicht so schlecht aus, aber damit du richtig Erfolg hast, musst du an dem Produkt vielleicht noch das und das ändern. Also bevor es auf den Markt kommt und bevor die Kunden-Crowd Bewertungen abgeliefert hat.
Ja, das ist ein Riesenthema, gerade im Bereich Fashion zum Beispiel.
Ne? Ja, genau. Jetzt, ne? Ja, ja.
Du hast immer wieder wechselnde Modetrends, also das Thema Farben, Schnitte, bei Kleidungsstücken, das ist ein Riesenthema. Tatsächlich, was wir tun, ist, wir gehen da in mehreren Schritten vor. Also erster Schritt ist, wir machen nicht zwangsläufig die Prediction auf einem tatsächlichen Artikel, also jetzt auf dem Pullover, sondern wir brechen das raus in Attribute, auch da wieder. Dass wir sagen, der hat eine gewisse Farbe, der hat ein Muster, der hat einen Schnitt, der hat eine Kragenform, der hat eine Ärmellänge und so weiter und so weiter. So. Und dazu hast du in der Historie Daten, auch wenn du ein neues Produkt hast, was dann entsprechend zusammengesetzt ist. Das heißt, du brichst das raus auf die Attribute und machst die Prediction dann auf Basis dieser Attribute und kannst so dann letztendlich auch gewisse Bedarfe für neue Produkte vorhersagen. Der zweite Schritt ist, dass wir das mit Trends verknüpfen. Weil typischerweise läuft ja dieser Demand Forecast im Fashion-Bereich so, dass du in der Historie Abverkäufe hattest, sondern überlegst dir, naja, ich will um einen gewissen Prozentsatz wachsen, also bestelle oder lasse ich mehr produzieren von dem Produkt XY. Nehmen wir jetzt den Pulli in der Farbe Rot, weil es die letzten Saisons trendy war. Ich merke aber nicht, dass sich der Markt von der Farbe Rot total wegentwickelt. Also das ist einfach nicht mehr das Thema, über den die Influencer und die Konsumenten sprechen, sondern da geht's jetzt um das Thema Schwarz. Das ist ein einfaches Beispiel tatsächlich. So, dann geht es jetzt um die Farbe Schwarz. Und wenn du das in deinen Modellen aber nicht berücksichtigst, dann wird dir dann dein Modell immer sagen,
mach rot.
Mach mehr rot. Mhm. Ja? So. Merkt aber nicht, dass rot nicht mehr gehen wird, sondern es geht um Schwarz. Und das ist ein Thema, was wir beispielsweise in die Prediction-Modelle mit einfließen lassen.
Okay.
Ja. Und das eben dann auch verknüpft mit dem Thema Analyse von Bewertungen, weil du auch dann sagen kannst, welches Gewicht hat denn die Farbe eigentlich auf die Produkte? Mhm. Ja, ist das überhaupt was Kunden interessiert? Weil nur weil es jetzt ein neuer Trend gibt, der aber Konsumenten eigentlich gar nicht interessiert, dann brauche ich ihn nicht berücksichtigen. Zum Beispiel, so.
Und dann haben wir auch ein Thema Nachhaltigkeit. Also, weil dann produziere ich ja nicht was nicht gekauft wird.
Genau, was ich am Schluss dann vernichten muss oder, ja, klar.
Ja. Mhm. Jetzt warst du so ein bisschen unterbrochen bei dem Thema Ideen, die man gemeinsam entwickeln kann. Also, fällt dir noch was ein, was du gerne mit Werner umsetzen möchtest?
Nee, also klar, das Thema, was wir vorhin besprochen haben, mit dem Kunden, also euer Kundenfeedback sozusagen, ja, ne, die Studenten. Das ist sicherlich ein interessantes Thema, über das man mal sprechen kann, aber auch zu Themen wie Prediction-Modelle, ja, für die Themen, was du gerade angesprochen hast. Das finde ich super spannend, dass man da mal einfach in den Austausch kommt, ja.
Bisschen Austausch seid ihr ja heute schon gekommen. Jetzt kommt am Ende immer die Frage, ist es ein Match? Haben wir hier ein Blind Date zusammengebracht, das sich quasi wiedersehen wird, das inspirierende Gedanken ableiten kann?
Also es hat auf jeden Fall mal total viel Spaß gemacht. Ja. Also ich habe wieder mal was dazugelernt im Bereich KI und ich finde schon, so diese Ansätze, wie kriege ich Meinungen über ein Objekt, also jetzt in so einem Fall die Uni, aus einer Crowd raus. Welche Methoden habe ich dafür? Das finde ich für uns schon sehr interessant, ja, weil das ist was man personell klassisch einfach nicht leisten kann. Das geht nicht. Ja. Ich kann nicht 3 Leute hinsetzen, die dann wochenlang die ganzen Stimmen versuchen zusammenzubringen und das dann auf Zetteln sortieren und dann am Ende irgendwie so ein Puzzle legen mit einem Eindruck, der in der Welt von unserer Uni entsteht oder den es da gibt. Das geht einfach nicht. Ja. Aber mit den Methoden, die ihr habt, da wäre das schon cool. Ja. Das könnte man mal drüber reden. Also vielleicht müssen wir mal unsere Uni Public Relations Abteilung, kurz Unicom, mal mit Leuten zusammenbringen, die eben auch KI-basierte Methoden haben, um solche Trends und Strömungen und Meinungen dann zu filtern.
Ja, auch von meiner Seite. Also wir kommen zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber ich finde es absolut, also hat super viel Spaß gemacht, über die Themen zu sprechen, auch was in der Chemie passiert. Ich finde das super spannend, auch wenn ich es abgewählt habe, weiß ich nicht, dass ich kein Interesse dran habe. Willst du durch auf jeden Fall ein Match, ja?
Ja, sehr schön. Dann freut uns das sehr. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch weiter austauscht. Wir freuen uns, wenn die RPTU in Zukunft KI-basierte Managemententscheidungen trifft. Wir werden davon hören und sagen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß jetzt beim Anschauen, was auf den Social-Media-Kanälen los ist. Wir warten ja auch noch auf ein paar Kommentare zu dem Geschenk. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, hier von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz.
Tschüss und danke.
Tschüss, danke.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.